ARD Sounds.
Kampf gegen hohe Spritpreise, wie wir jetzt entlastet werden sollen.
Geld sparen beim Strom, wie smarte Stromzähler dabei helfen können.
Und Kampf gegen die Ratten der Lüfte, wie Taubenhäuser Probleme in Städten lösen können.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Schönen guten Morgen. Hier sind Julia Barth und Moritz Zacho.
Und das am Dienstag, den 14. April. Morgen.
Insgesamt 24 Stunden haben die Spitzen der Regierungskoalition am Wochenende zusammengesessen, um zu überlegen, wie können wir denn die Menschen entlasten, also in Bezug auf die hohen Energie- und vor allem auch die Spritkosten, die ja wegen des Iran-Kriegs förmlich explodieren. Gestern haben wir euch ja noch gesagt, wir wissen nicht mal, ob und wenn ja, auf was sie sich geeinigt haben. Und jetzt sind wir schlauer, denn gestern Vormittag haben die Parteichefs von CDU, CSU und SPD tatsächlich ein paar konkrete Maßnahmen vorgestellt.
Und zwar gar nicht mal so wenige dafür, dass der Bundeskanzler Ende vergangener Woche ja noch gesagt hatte, rechnen Sie mal lieber nicht so schnell mit konkreten Entlastungen. Die müssen gut überlegt sein und der Staat kann auch nicht alles auffangen, was sich an Krise auswirkt. Aber jetzt haben Union und SPD entschieden, der Staat verzichtet 2 Monate auf einen Teil der Energiesteuer, oft auch Mineralölsteuer genannt, auf Diesel und Benzin. Und zwar verzichtet er auf 17 Cent. Wenn das alles so klappt wie geplant, soll uns das ab Mai entlasten.
Allerdings ist nicht klar, ob das dann wirklich heißt, dass das Tanken dann auch um diesen Betrag, um diese 17 Cent günstiger wird. Friedrich Merz hat gestern auf jeden Fall nochmal sehr klar gesagt, er erwartet auch schon, dass die Mineralölkonzerne das dann auch direkt und ohne Einschränkungen weitergeben. Und auch gesetzlich soll da auch noch ein bisschen Druck aufgebaut werden auf die Konzerne. Das Bundeskartellamt, das soll Ölunternehmen schärfer kontrollieren dürfen, um sicherzugehen, dass die keine geheimen Absprachen machen oder ja den Preis irgendwie gezielt hochtreiben. Das Bundeskartellamt, das ist ja die Behörde in Deutschland, die den Wettbewerb beobachtet.
Das ist das, was an der Tankstelle direkt spielt. Die Koalition plant aber auch Entlastungen, von denen auch Menschen ohne Auto was haben. Arbeitgeber sollen ihren Beschäftigten in diesem Jahr 1.000 Euro zusätzlich zahlen können, steuer- und abgabenfrei. Und diese Prämie, die können Unternehmen dann wiederum von der Steuer absetzen. Falls bei euch was klingelt, ja, so ein Krisenbonus, den gab es schon mal während der Corona-Pandemie und auch nach Beginn des Ukraine-Kriegs.
Und dann soll das kommen, was Union und SPD schon in ihrem Koalitionsvertrag verabredet haben. Die Einkommensteuer soll so verändert werden, dass kleine und mittlere Einkommen mehr netto vom Brutto haben. Das passiert aber erst nächstes Jahr, da wird also jetzt niemand direkt was auf dem Konto merken.
Klar ist, das alles kostet jede Menge Geld. Allein durch die befristete Senkung der Mineralölsteuer nimmt der Staat wahrscheinlich 1,6 Milliarden Euro weniger ein. Und eine Idee, wie zumindest ein Teil davon wieder reingeholt werden könnte, die Bundesregierung will die Tabaksteuer erhöhen, also Zigaretten teurer machen.
Aber klar ist, das alleine wird nicht reichen und deshalb vermutet wahrscheinlich nicht nur Handwerker Thomas Gerwing.
Irgendeiner muss es ja am Schluss bezahlen. So, und am Schluss zahlt es der Bürger wieder selber. Über irgendwelche Steuern oder irgendwo wird es ja wieder reingeholt. Also ist ja nur eine Sache, dass uns im Moment ganz kurz entlastet, uns aber doch dann in einem Jahr oder in einem halben Jahr wieder einholt, weil wir es irgendwo zurückzahlen müssen.
Schaut er also kritisch drauf. Thomas sagt aber auch, so eine Spritpreissenkung, die hilft auch schon direkt, vor allem denen, die viel fahren. Neben Privatleuten sollen ja Handwerksbetriebe oder auch Speditionen deutlich entlastet werden. Aber weil die Mineralölsteuer eben nur für 2 Monate gesenkt wird, kommt zum Beispiel der Spediteur Bernd Heger aus dem Sauerland zu dem Schluss, das hilft nicht so wirklich.
Ich halte das einfach für viel zu wenig. Und das Schlimmste ist, wenn man jetzt mal sagen könnte, diese 17 Cent würden gelten für ein halbes Jahr oder für ein Jahr, dann hätte man eine Planungssicherheit. Aber so sehe ich da ziemlich schwarz, wie wir mit unseren Kunden in den nächsten Tagen verhandeln.
Und gerade so kleine und mittelständische Unternehmen sagen außerdem, diese 1.000 Euro Prämie, schön und gut, aber das können wir uns gar nicht leisten. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind also davon abhängig, ob ihre Firma die Prämie zahlen will und das Geld dafür auch übrig hat. Dazu kommt ja noch, dass zum Beispiel auch Selbstständige, Rentner oder Studierende davon gar nicht profitieren.
Insgesamt muss man sagen, dass es wirklich von so ziemlich allen Seiten Kritik hagelt an den Plänen. Umweltverbände, Wirtschaftswissenschaftler und auch einige Gewerkschaften sagen, die geplanten Entlastungen, die sind teuer und sozial auch ungerecht, weil eben nicht gezielt denjenigen geholfen wird, die es finanziell am nötigsten haben.
Und auch die Opposition ist klar gegen die Pläne. Die Grünen und die Linkspartei kritisieren unter anderem, dass die Steuersenkung auf Sprit künstlich fossile Energien billiger macht, anstatt dass man Erneuerbare fördert. Die AfD, die kommt von der anderen Seite und sagt, 17 Cent für 2 Monate, das ist zu wenig.
Klar ist aber, die Koalition stand schon ziemlich unter Druck, jetzt auch zügig zu liefern, vor allem weil die letzten Tage ja auch echt viel Zoff zwischen CDU, CSU und SPD entstanden ist, mit ja immer neuen Entlastungsideen, die von der anderen Seite dann auch sehr zügig wieder abgewatscht wurden. Und deshalb braucht es jetzt allein politisch auch einfach mal ein Zeichen, nämlich folgendes: Diese Koalition kann sich schnell einigen.
Unsere Kurznachrichten.
Und jetzt geht's um den Ort, der mit für die hohen Preise bei uns sorgt, die Straße von Hormus. Die US-Armee hat damit begonnen, Schiffen den Weg zu blockieren, die als Start oder Ziel den Iran haben. Ziel ist es, dem Iran Einnahmen aus Öl und Schifffahrt zu entziehen. US-Präsident Trump hatte die Seeblockade ja angekündigt, nachdem die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran gescheitert waren.
Wenn ihr diese Woche mit der Lufthansa fliegen wollt, braucht ihr starke Nerven und ihr solltet euch vor eurem Flug genau informieren. Heute am Dienstag streiken die Piloten nochmal. Für Mittwoch und Donnerstag haben dann die Flugbegleiter noch einen weiteren Streik angekündigt. Und das alles führt diese Woche zu vielen Flugausfällen.
Mehr als 10 Jahre nach dem Auffliegen des VW-Dieselskandals beginnt heute der 3. Prozess in dem Zusammenhang. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die 5 Angeklagten von der Computersoftware gewusst haben, mit der die Abgaswerte von Dieselmotoren manipuliert wurden. Wenn sie schuldig gesprochen werden, könnten ihnen mehrere Jahre Gefängnis drohen.
Tja, wir kommen nochmal zurück zum Thema Energie, denn nicht alle haben ja ein Auto, aber garantiert alle verbrauchen zu Hause Strom. Und deswegen schauen wir uns da mal eine Möglichkeit an, um etwas Geld zu sparen. Der Strompreis ist ja zuletzt auch wieder angestiegen.
Und da gibt's eine ziemlich alltagsnahe Lösung, die theoretisch jeder nutzen könnte, nämlich intelligente Stromzähler, sogenannte Smart Meter. Die messen ständig den Stromverbrauch in einem Haushalt und übermitteln die Daten dann an euren Energielieferanten und den Netzbetreiber.
Hat den Vorteil, dass wir dann einfach per App auf dem Smartphone ganz praktisch sehen können, zu welcher Tageszeit wir wie viel Strom verbraucht haben. So, und jetzt kommt das Geldsparen. Das funktioniert dann, wenn wir einen dynamischen Stromtarif bei unserem Anbieter abschließen, bei dem der Strom dann je nach Tageszeit weniger oder mehr kostet.
Das hat den Vorteil, dass wir den Strom dann nutzen können, wenn er gerade günstiger ist. Wenn also gerade mehr Strom erzeugt wird, weil der Wind bläst oder die Sonne scheint. Der dynamische Strompreis orientiert sich nämlich an dem Börsenstrompreis und den kann zum Beispiel Stromkunde Jan Helbing genau ablesen.
Ich habe jetzt hier die Börsenkurse und kann jetzt einstellen, ab wann, ab welchem Preis das E-Auto geladen werden soll.
Ja, klingt super. Planbar. Strom dann nutzen, wenn er günstig ist. Ja. Wenn also viel Strom durch Solarenergie und Windkraft ins Netz eingespeist wird. Dabei helfen uns die intelligenten Stromzähler und deswegen gelten sie auch als Schlüsselelement der Energiewende.
Ja, und da kommt natürlich direkt die Frage auf, wenn es sowas gibt, um Strom zu sparen, warum habe ich das eigentlich nicht? Warum benutzt das nicht jeder?
Tja, die Frage stellen sich bestimmt viele, weil Deutschland in Europa ziemlich hinterherhinkt, was das Umrüsten auf intelligente Stromzähler angeht. Nicht mal 6% aller Haushalte nutzen den bei uns. In Schweden ist das ganz anders. Da sind fast alle Haushalte mit smarten Messsystemen ausgestattet. Und das kann dann so aussehen.
Wir benutzen einen dynamischen Stromtarif und da ändert sich der Preis einmal pro Stunde. Man sieht in der App, wie hoch die Stromkosten gerade sind und kann entsprechend planen, wann man die Waschmaschine einschaltet oder duscht oder vielleicht sogar das Essen kocht.
Da habt ihr gerade Tobias Stenkühler aus der schwedischen Kleinstadt Vallentuna gehört. Er hat seine Stromkosten im Alltag um 30% reduzieren können und das wollen eben auch immer mehr Menschen in Deutschland. Aber du hast es eben schon gesagt, es gibt viele Hürden. An dem ganzen Prozess sind ja wir als Kunden, die Netzbetreiber und auch hunderte Anbieter beteiligt. Und diese ganzen Akteure, die reden bisher nicht so richtig gut miteinander, um da auch zu einer guten Lösung zu kommen. So sagt das zum Beispiel die Verbraucherzentrale.
Tja, und das kann Stefan Wilkes als Stromkunde auch bestätigen. Er hat sich so einen Smart Meter besorgt und einen dynamischen Stromtarif auch noch abgeschlossen, also alle Voraussetzungen erfüllt. Aber technisch funktioniert das Zusammenspiel noch nicht.
Da verstehe ich nicht, was das für ein Kommunikationsproblem, was das für ein technisches Problem sein soll. Ja, ich verstehe da echt die Welt nicht mehr. Wo ist das Problem?
Tja, eine einfache Antwort auf diese Frage gibt's scheinbar auch nicht so wirklich. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft sieht da allerdings auch nicht wirklich ein Problem. Und er spricht von Einzelfällen, bei denen das nicht klappt, wie offenkundig im Fall von Stefan Wilkes.
Ihr merkt, da ist also noch Luft nach oben. Und falls euch das mit den intelligenten Stromzählern interessiert, schaut gerne mal in die ARD-Mediathek. Da haben nämlich die Kolleginnen und Kollegen von Plus Minus ein paar Beispiele zusammengesucht. Den Beitrag verlinken wir euch in unserer Folgenbeschreibung.
Ich bin neulich gerade bei einem Spaziergang am Rhein wieder an einem Hotel hier vorbeigekommen in Köln, dessen Eingangsbereich wirklich seit Jahren komplett und ich kann es nicht anders sagen, zugeschissen ist von Tauben. Richtig unangenehm, wenn man da langläuft und es scheint irgendwie nichts dagegen zu helfen.
Ja, offensichtlich auch keine Reinigungsmittel, weil irgendwas wird das Hotel ja sicherlich dagegen tun.
Denke ich auch mal.
Ja, deshalb werden Städte auch durchaus einfallsreich, um was gegen die Taubenplage zu tun, die es ja auch an vielen anderen Orten gibt. Und Städte vor allem bei mir hier in Niedersachsen, aber auch in Bremen setzen jetzt mehr und mehr auf tatsächlich betreute Taubenhäuser.
Ja, betreutes Wohnen sozusagen. Ja. Die Idee dahinter, wenn die Tauben in diesen Häusern wohnen, können die Städte die Taubenpopulation besser kontrollieren und dann auch den Kot einfacher fachgerecht entsorgen.
So ein Taubenhaus könnt ihr euch so vorstellen, das sind zum Beispiel speziell eingerichtete Container, die häufig auf Dächern oder in Räumen unterm Dach stehen, die man nicht anderweitig braucht. Die Tiere bekommen da artgerechtes Futter, Wasser und Brutplätze, so ein richtiges Hotel. Da wird aber eben auch darauf geachtet, dass sie sich eben nicht wahllos vermehren.
Dass das Interesse zum Beispiel eben in Niedersachsen so groß ist, liegt auch daran, dass andere Städte da schon gute Erfahrungen mitgemacht haben. In Neuss gibt es schon seit 7 Jahren solche Taubenhäuser und die haben sich bewährt, sagt auch Christian Kühlers, der in Neuss das Amt für Umwelt und Klima leitet.
Die Tiere werden natürlich die Taubenhäuser in die Häuser gelockt, sozusagen, dass der Lebensraum und der Lebensmittelpunkt sich in den Häusern befindet und nicht irgendwo auf dem Rathausplatz oder auf dem Bahnsteig, was halt in Neuss oft ein Problem war und jetzt aber nicht mehr ist, weil halt die Tauben sich dann hauptsächlich im Bereich der Taubenhäuser aufhalten.
Ja, die Tauben bewegen sich nämlich in der Regel nur im Umkreis von wenigen 100 Metern, im besten Fall eben nur rund um das Haus und hinterlassen so nicht mehr in der ganzen Stadt ihren Dreck.
Und dass es nicht so viele Tauben werden, dafür nutzen sie in den Taubenhäusern dann einen Trick.
Die Eier, die die Tauben dann im Taubenhaus im Taubenschlag ablegen, werden durch Attrappen dann ausgetauscht. Die Idee des Taubenschlages ist ja nicht zuletzt, die Population zu reduzieren.
So beschreibt das Oliver Krämer von der Taubenhilfe in Monheim in Nordrhein-Westfalen. Da wurde gerade ein Taubenhaus ganz oben im Rathaus aufgebaut. Da, wo es schon Taubenhäuser gibt, werden je nachdem, wie viele Tauben in der Stadt sind, teilweise tausende Eier pro Jahr ausgetauscht und gegen so eine Attrappe ersetzt. Und das Land Niedersachsen sagt, das hat bei uns schon richtig was bewirkt, selbst wenn nur ein ganz kleiner Teil der Tauben in das Häuschen einzieht.
Aber wie kriegt man die Tauben denn überhaupt dazu, da einziehen zu wollen, habe ich mich auch gefragt. Ja. Auch dazu gibt es natürlich Erfahrungswerte und die nutzen sie jetzt auch in Monheim, nämlich mit sogenannten, kein Witz, Locktauben, die ihre Artgenossen dazu bringen, auch in das Haus zu kommen, wo sie ja auch bessere Lebensbedingungen vorfinden.
Ja, hübsche Mitbewohner, dass man auch einziehen will. Ähnlich wie in Monheim arbeiten die Behörden auch in anderen Städten bei diesen Taubenhäusern mit Tierschutzvereinen zusammen, die die Taubenschläge betreuen und auch die Eier dann austauschen. In Bremen gibt es sogar eine eigene Stelle dafür. Da kümmert sich ein Taubenwart auf Minijobbasis um die Tiere. Oft sind da aber vor allem Ehrenamtliche unterwegs.
Deshalb sind die Kosten vermutlich auch sehr unterschiedlich, je nach Modell. In Bremen zum Beispiel kostet das städtische Taubenhaus rund 1000 Euro im Monat. Da ist dann die Miete mit drin und auch die Aufwandsentschädigung für die Betreuer, für das Futter und auch für die Kosten für die Ausstattung.
Die Vorteile haben wir schon erwähnt. Deutlich weniger Taubendreck in der City, mehr Kontrolle darüber, wie viele es sind, bessere Bedingungen für die Tauben selber. Aber es gibt auch Kritik an dieser Methode. Manche Anwohner und auch einige Kommunalpolitiker halten Taubenhäuser für so eine Art Magnet und befürchten, dass sie eben noch mehr Tauben anziehen. Auch an den Kosten gibt es Kritik und dann gibt es natürlich auch Menschen, die vor allem diesen Eiertausch ablehnen, allein schon aus Tierschutzgründen. Wir haben vor einiger Zeit hier im Podcast von einem ziemlich skurrilen Fall in einer Frankfurter Schule berichtet. Da ging es darum, dass das Bauamt bei einer Routineüberprüfung festgestellt hat, die Treppengeländer in dem 100 Jahre alten Schulgebäude sind 7 Zentimeter niedriger, als die aktuelle Bauordnung das erlaubt. Und weil das als Sicherheitsrisiko für die Kinder ausgemacht wurde, hat das Bauamt gesagt, da muss sofort gehandelt werden.
Hat doch früher auch nicht geschadet, könnte man jetzt sagen. Nee, Quatsch.
Ist ja lange gut gegangen.
Ja, weil das Gelände aber nicht mal eben umgebaut werden konnte, wurde ein Sicherheitsdienst engagiert, der das Treppenhaus bewacht, damit kein Kind über das Geländer stürzt.
Zum Aufreger ist das deshalb geworden, weil dieser Sicherheitsdienst knapp 14.000 Euro die Woche gekostet hat. Und wir haben uns da schon gefragt, ob man nicht mal eben in den Baumarkt hätte fahren können, um das anders, vor allem günstiger zu lösen.
Jetzt können wir euch das Update geben, dass eine Lösung gefunden wurde, nur für den Übergang zwar, aber die ist immerhin deutlich günstiger. In das Treppenhaus wurden jetzt Sicherheitsnetze gehängt, wie man die von so Indoor-Spielplätzen kennt, auf alle 4 Etagen. Und das ist für die Behörden jetzt auch erstmal okay. Langfristig soll aber schon das Treppengeländer schon noch höher gebaut werden.
Aber jetzt eben immerhin die Behelfslösung, die viel, viel Geld einspart, auch wenn ich nicht ganz um den Gedanken umhinkomme, das hätte einem ja auch einfallen können, bevor da Zehntausende Euro für einen Sicherheitsdienst ausgegeben werden.
Vielleicht. Ja. Das war es jedenfalls von uns für heute. Wir freuen uns, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Nochmal mit Julia und mir.
Macht's gut.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.